Diese Woche mit einer Spezialausgabe von der Republika. Wir reden nicht nur über neue Musik, sondern haben auch eine Spezialgästin bei uns auf der Bühne, Madani aus Berlin. Neue Musik gibt's noch von Bulgaric Heart Raider und Lola Young.
Sechs neue Songs, die einfach gut sind. Ihr hört, ihr seht im Goldstückli.
Goldstückli Ahoi. Mit Uli und Winsor.
This show is sweeter than lemonade.
Ladies and Gentlemen and non-binary listeners, herzlich willkommen zu einer weiteren Runde Goldstückli Ahoi. Winsor, Kollege Winsor, weilt gerade in seiner Heimat in Hessen. Und ist deswegen hier gerade nicht zu hören. Ich muss ein bisschen erklären, was letzte Woche passiert ist. Wir waren ja zu Gast bei der Republika am Dienstagabend, haben uns sehr gefreut. Kurz vor 7 haben wir uns eingefunden im Atrium 2, volle Hütte. Was war denn da los? Wir haben uns sehr gefreut und wussten natürlich auch, das hat nicht nur mit unserem Thema zu tun, Generation Playlist, warum Popmusik aufklärt und generationsübergreifend funktionieren muss, sondern auch mit unserer Spezialgästin Madani. Die Berliner Künstlerin hat unlängst, vor ungefähr 2 Wochen, ihre neue EP Bilingual veröffentlicht. Und darüber wollten wir sprechen und die anhören, aber auch den ganzen Überbau, den sich Madani ausgedacht hat, besprechen. Es gibt einiges zu besprechen. Und so haben wir losgelegt und uns gefreut, dass es dann gleich weitergeht mit Madani. Erst wollten wir aber kurz begrüßen und die ersten 5 Minuten alleine bestreiten. Mit großer Vorfreude haben wir dann losgelegt und es ging nicht lange, ich glaube 4, 5 Minuten, da ging eine Sirene los. Wir dachten so, was ist das denn? Eine Sirene? Wir wollen doch hier nur über neue Popmusik sprechen. Wieso ist denn hier jetzt Feueralarm auf der Republika? Und tatsächlich, es war ein Feueralarm. Wir mussten evakuiert werden. Der Techniker, dessen Namen ich leider nicht weiß, tut mir leid, sorry Techniker, hat uns dann informiert, um was es geht, beziehungsweise wieso wir alle hier jetzt rausgehen müssen und uns selbst evakuieren sollen. Das haben wir getan. Nach 10 Minuten kamen wir wieder rein, weil es war ein Fehlalarm. Hier aber nochmal kurz die Erklärung, um was es ging. Und dann geht es auch schon los mit der aktuellsten Folge vom Goldstückli Ahoi. Viel Spaß!
Es geht tatsächlich, ging es hier gerade um die andere Halle. Dort gab es anscheinend einen Zwischenfall mit einem Rauchmelder und einem Hazer oder einem Fogger, was dort zu einem Feueralarm geführt hat. Betrifft diese Halle nicht. Es scheint auch dort ein Fehlalarm gewesen zu sein. Aus Sicherheitsgründen ist jetzt die Halle, in der sich auch Stage 1, Stage 6 etc. dort hinten befinden, geräumt worden. Die Durchsage war ebenfalls hier zu hören. Deswegen wurde jetzt gerade entschieden, dass wir bitte die Atrien auch räumen sollen.
Aha.
Hat sich jetzt als Fehlalarm bestätigt, Gott sei Dank. So können wir fortfahren und ich würde sagen, ich würde einfach One Thing abspielen für euch.
Ja, voll gut, aber dann vielen Dank nochmal für die Mehrzahl von Atrium, die ich bisher noch nicht auf dem Schirm
Atria?
Hatte. Atrien.
Atrien.
Wir haben die Atrien geschlossen.
Voll gut.
Die Atrien, ja.
Die Atrien,
voll gut. Atrium 1 und Atrium 2, Atrium. Plural die Atrien.
Zum Glück haben wir uns eine Nebelmaschine zu Hause gelassen, bin ich froh jetzt. Ja.
Aber wir müssen im Schnitt müssen wir auf jeden Fall diese Evakuierung drin lassen und melden uns jetzt quasi zurück nach der Evakuierung und reden den Song nochmal an. Und dann spielst du den ab.
Alles klar.
Super?
Gut, perfekt.
Oh hi, I wanna take you on a little ride. I wanna make you feel so nice. I wanna make you feel appreciated when you're deep up in me, when you're deep up inside. I wanna show you just what I like. I wanna kiss you slow, wanna fuck you rough. I wanna eat you up, I wanna cook you lunch. I wanna love you, babe.
von Lola Young. Ein schönes Stück Musik, No Small Talk, That Shit Is Too Long. Könnte auch eine Ansage sein für uns. Was hier aber ganz wichtig ist, finde ich, dass man sich das Video auch noch anguckt, weil ich finde, der Song, wenn man nur den Song hört, ist es wirklich sehr explizit, wenn sogar nicht jugendfrei. Mhm. Mit dem Video aber, finde ich, wird es fast ein bisschen persifliert von Lola Young selber, weil man sieht immer so den Schalk in ihrem Nacken und das Lachen auf den Stockzähnen so ein bisschen. Und sie macht sich auch schon lustig über diese Kommentare, die sie prophetisch wusste, dass die kommen werden. Also man merkt schon, wie clever sie auch ist und wie sie das alles super vermischt. Und ich war beim Konzert ja Anfang des Jahres und das war toll. Also da waren wirklich von den Teenies bis zu den 70-jährigen Menschen war alles da und man hat gemerkt, wie man diese junge Künstlerin, sie ist ja wirklich noch jung, einfach feiert. Das war im Huxleys, ne? Ich meine, das sind knapp 2000 Menschen.
Also Lola Young, durchaus ein Thema, das generationsübergreifend funktioniert und das deswegen ganz gut passt zum Thema der Republika. Über das Thema Generationen, über das Thema Dazugehörigkeitsgefühl, über das Thema innovative Popmusik und vieles weitere möchten wir hier nicht weiter alleine sprechen, sondern wir möchten Madani auf die Bühne bitten, die heute unsere Stargästin ist. Ein großer Applaus!
Bravo, Madani!
Stargästin, wow. Hallo.
Ja, das bist du.
Ja, ich finde es auch toll, dass ihr vorhin noch meintet, so, oh, wir sind alt, apropos Generation, wir brauchen Stühle und jetzt steht ihr hier trotzdem und wackelt hier so von einem Bein auf den anderen.
Du noch jung
okay,
bist.
Ich setze mich jetzt hin.
Ja, sehr gut, ich mache mit. Es ist ja nur als Stütze gedacht, sozusagen für den Notfall.
Falls hier jemand umkippt.
Dena, so heißt du mit bürgerlichem Vornamen.
Ja.
Wir werden dich Madani und Dena wahrscheinlich durcheinander nennen. Das ist okay für dich, hoffe ich.
Ich höre auf beides.
Ja, das ist sehr schön. Wie geht's dir? Wie kommst du gerade her?
Ich bin natürlich total erschüttert von dem Alarm gerade. Ich war ganz aufgeregt. Ich bin froh, dass das ein Fehlalarm war und wir jetzt hier alle wieder in Sicherheit sitzen. Und freue mich hier zu sein.
Sehr schön. Wir freuen uns, dass du da bist und auch nochmal ein bisschen Infos raushaust zur EP Bilingual mit 2 i geschrieben.
Alles mit 2 i.
Wie Madani eben auch. Bei Madani ist es, glaube ich, durchaus auch aus der Originalschrift oder Schreibweise übertragen worden und soll eigentlich auch helfen, den Namen auf der letzten Silbe zu betonen.
Genau, also es ist nicht in der Schreibweise so, es wird mit einem i geschrieben, okay, aber die Betonung ist einfach anders bei Farsi. Das wird einfach Madani.
Ah, okay, alles klar. Ja. Aber das zweite i ist dann quasi für die Almans, damit die so einen kleinen Hinweis bekommen.
Ja, aber es klappt trotzdem nicht.
Ja.
Es klappt trotzdem. Wir sagen trotzdem alle Madani.
Madani.
Madani ist aber hat auch was, auch schön.
Ja, hat auch was, das stimmt. Diese EP Bilingual, die alle Titel mit 2 i's schreibt, ist aus meiner Sicht eine der interessanteren Veröffentlichungen der letzten Wochen und Monate, weil du es geschafft hast, verschiedenste Genres miteinander zu verbinden, deine eigene Welt nahbar und erlebbar zu machen. Und was ich auch besonders toll finde, ist, dass du quasi ohne Genregrenzen irgendwie anzuerkennen, das machst, worauf du Lust hast. Das ist zumindest mein Gefühl. Mhm. Wie kommt es zu dieser Genregrenzenfreiheit? Weil ich auch manchmal die Idee habe, dass das so ein Generationending sein könnte, dass die jungen MusikerInnen heutzutage keine Angst mehr haben, auf einer Platte einen Hip-Hop-Track und einen Metal-Track unterzubringen. Wie ist das bei dir entstanden?
Ja, ich glaube schon, dass es irgendwie so eine Entwicklung ist generell keine Ahnung, ob ich das jetzt eine generationsübergreifende Entwicklung nennen würde, aber es ist ja schon so, dass durch das Internet ja auch alle Musikstile und alle Genres gleichzeitig existieren und man ja auch wirklich alle möglichen Bands und Acts hat, die alle möglichen Stile machen. Das war ja auch mal eine Zeit lang nicht so. Also es gab ja immer irgendwelche Trends und es gab dann irgendwie diesen einen Musikstil, der sich ja auch irgendwie entwickelt hat. Also so in der Popmusikgeschichte ging es ja immer irgendwie so von einem Stil in den anderen und von einer Gegenbewegung in die andere. Und das ist ja jetzt erst, so seit dem Internet so, dass alles gleichzeitig vorhanden ist, dass alles gleichzeitig irgendwie da ist und es gar nicht mehr so diese Trends gibt. Das ist, glaube ich, das eine. Das andere ist aber auch, dass dadurch, dass die Platte so persönlich ist, ist einfach alles drin, was in mir auch drin ist. So. Und ich höre nun mal verschiedene Stile, also ich höre, keine Ahnung, was für Musik und habe Einflüsse davon reingenommen, also von R&B, von Hip-Hop, von Trap, von Klassik, von allem Möglichen, aber eben auch Volkslieder, die mir meine Mama beigebracht hat, iranische Popmusik, iranische klassische Musik und das ist dann halt alles irgendwie so zusammengekommen.
Aber es wirkt dann trotzdem alles wie aus einem Guss. Also man hat da nicht das Gefühl, dass du auf allen Hochzeiten tanzt, da fallen Genre-Hochzeiten, sondern es ist wirklich einfach so deine Musikfarbe. Wo kannst du dich noch erinnern? Hast du gemerkt, okay, das ist ungefähr meine Stilrichtung, wo ich hin will? Oder denkst du das gar nicht und das kommt einfach aus dir raus?
Das ist eine gute Frage. Ich glaube, ich habe da noch nie so wirklich drüber nachgedacht. Ich hatte das immer sehr, sehr klar im Kopf. So, also manche würde auch sagen, da ist ja auch nicht viel. Also das sind ja nicht viele Komponenten. Ja. Und vielleicht ist es auch das. Also es sind einfach wenige Komponenten, die irgendwie zusammen Sinn machen. Und am Ende ist, glaube ich, das, was alles zusammenwebt, ja dann auch meine Stimme. Also es ist ja immer dieselbe Person, die da irgendwie drüber singt. Ich glaube, das passiert einfach.
Ich habe extra 5 Euro eingesteckt, wirklich ohne Scheiß, weil ich halt diese Phrase von der persönlichsten EP, die du jemals veröffentlicht hast, die muss ich droppen. Hier sind 5 Euro für dich, Uli Hefliger, weil ich das Phrasenschwein bestimmen möchte. Ja, weil man sagt, wenn einer sagt, ja, es ist ihre bisher persönlichste Platte, muss man eigentlich direkt Schläge androhen, finde ich.
Nee, oder 5 Euro ins Phrasenschwein.
Nein, aber in deinem Fall ist das ja wirklich wahr. Du hast dich ja auch bewusst dazu entschlossen, quasi noch mehr von dir zu erzählen. Die Geschichte auf dieser EP beinhaltet auch die Stimme deiner Mutter. Du erzählst von deinem Nicht-Zugehörigkeitsgefühl hier in Deutschland zum Beispiel. Machst dich, kann man schon so sagen, nackig. Wann war das für dich klar, dass du mit dieser EP diesen Weg gehen möchtest?
Du zäumst das Pferd vor dem Hintern. Nee, also ich glaube, die Songs sind einfach...
Das ist meine Art. Das ist einfach voll meine Art.
Also die Songs sind einfach entstanden und als ich mir die Songs dann angeguckt habe, war so, ah, das ist ja voll meine Geschichte, das ist ja voll meine Jugend, da kommt, da will irgendwas gerade, da verarbeite ich irgendwie gerade was, da kommen irgendwie interessante Dinge raus. Wenn ich die alle in eine bestimmte Reihenfolge bringe, dann gibt das total Sinn.
Aber interessant natürlich, ne? Also du hast die EP ja zweisprachig genannt, bilingual, und da kommen ja wirklich 2 Sprachen zusammen, von deiner persischen Herkunft, aber dann auch Englisch. Wieso dann nicht Deutsch, oder?
Ja, das finde ich, da habe ich in einem Interview schon eine sehr interessante Erklärung zugehört, die wir hier wahrscheinlich einfach auch nochmal abfragen müssen, weil das durchaus eben mit dem eben schon erwähnten Nicht-Dazugehören-Gefühl zu tun hat.
Ja, ich wiederhole mich dann jetzt einfach mal. Ihr kennt die Antwort ja schon. Gemein.
Batschung.
Batschung, schon wieder hier. Ich finde, da muss eigentlich schon wieder was ins Phrasenschwein geworfen werden. Nee, es ist ja eine total berechtigte Frage. Deswegen wurde sie mir ja auch schon gestellt. Die Antwort ist zweiteilig. Zum einen, also irgendwie alles heute ist zweiteilig. Eine Antwort ist natürlich irgendwie klar. Englisch ist irgendwie internationaler, man hat ein anderes Publikum. Ich finde, der Sound, den ich mache, was auch immer das sein soll, dieser undefinierte Sound, ist irgendwie jetzt auch nicht sehr deutsch, finde ich. Das ist die langweilige Antwort. Die andere Antwort ist, dass auch die deutsche Sprache die Sprache ist, die ich sehr, sehr lange als sehr unbequem empfunden habe. Das ist die Sprache, in der ich sehr, sehr viele unschöne Erfahrungen gemacht habe. Das ist die Sprache, bei der mir dann gesagt wird, oh, du sprichst aber gut Deutsch. Das ist, ne? Also das sind irgendwie all dieses sehr Deutschsein. Das ist einfach das ist einfach mit der Sprache verknüpft. Und das ist so ein Gefühl, was natürlich zur EP passt, aber was ich damit auch irgendwie nicht bedienen wollte mit dieser Sprache. Also, ja.
Also ich habe es noch radikaler verstanden. Also ich habe die Antwort so ein bisschen so gedeutet, dass du sagst, ich bin Künstlerin und dieses Land hat meine Kunst nicht verdient. Ja, wirklich. Also warum soll ich nach Hanau jetzt noch hier das Integrations-Role Model spielen und noch einen deutschen Text liefern?
Ich versuche hier gerade diplomatisch zu sein, okay?
Kannst du ablegen.
Nee, ich würde jetzt nicht sagen, irgendwie verdient. Also so, ich möchte ja kein ganzes Land irgendwie verdammen und sagen, ihr seid alle scheiße, ihr habt meine Musik nicht verdient. Aber es ist eher so diese innere Einstellung tatsächlich zur Sprache.
Wobei ich dich dafür feiern würde, wenn du es genauso formulieren würdest. Und was man natürlich auch noch dazu erzählen kann, ist, dass die deutsche Sprache ja dann auch wirklich sehr kantig und eckig ist und sich gar nicht so gut für Popmusik eignet, wie zum Beispiel das Englische, dessen Melodie wir ja alle gewohnt sind, wenn jemand auf Englisch singt. Auch wenn man kein gutes Englisch spricht, ist man gleich so, ja, das muss jetzt Popmusik sein. Und da finde ich aber interessant, dass du eben auch viel in Farsi getextet hast. Eine Sprache, die ja wirklich sehr viel Leidenschaft mit reinbringt. Oft sind ja arabische Sprachen so blumig und so sehr metapherlastig und so.
Keine arabische Sprache.
Entschuldigung, aber also, du weißt, was ich meine. Ja. Ich hoffe mal, bei Farsi ist das auch so, dass es oft so blumig ist und so mit Metaphern angereichert. Was macht das mit dir, wenn du da Zeilen niederschreibst, kriegt dich das anders, als wenn du eine gute englische Zeile geschrieben hast?
Voll. Deswegen ist, glaube ich, auch Farsi drauf, weil es einfach, es gibt einfach so bestimmte Phrasen, es gibt einfach bestimmte Ausdrücke, die kann ich nur auf Farsi sagen. Also das ist nicht, mein Farsi ist gar nicht so gut. Also so, mein, das Sprachniveau ist wahrscheinlich von einer 12-Jährigen, weil ich kann ja nur das, was meine Eltern mir so durchs Sprechen beigebracht haben. Aber es ist einfach eine Herzenssprache. Das ist die Sprache meiner Familie. Das ist eine Sprache, die ganz, ganz viel Wärme, also eigentlich genau das Gegenteil, was Deutsch mir auslöst, löst Farsi bei mir aus. Mhm. Und da die EP so persönlich ist und da einfach da so viele Emotionen irgendwie drauf waren, gab es einfach ganz, ganz viele Momente, die ich einfach nur auf Farsi sagen konnte.
Einen solchen Moment möchten wir eigentlich auch mal abspielen. Ja, ist eine gute Idee, ne? Weil, Vincent, du hast vorhin Hanau angesprochen. Ja. Ein Umstand, diese völlig sinnlosen neuen Morde vor 5 Jahren, mittlerweile auch in Hanau, die haben dich, Madania, schon auch sehr bewegt und vor allen Dingen geschockt und auch so in einen Zustand zurückgeworfen als Kind oder als Jugendliche, wo du dich so hilflos und vor allen Dingen nicht gesehen gefühlt hast und dann wie gedacht hast, bin ich hier egal? Ihr tut ja nichts für uns. Stimmt das? War das dann auch ein Ansporn für den Song, den wir gleich hören werden?
Ja, also ich würde sagen, ich war traurigerweise war ich nicht geschockt. Also es war eigentlich zu erwarten. Also was heißt, es war zu erwarten, aber es war enttäuschend, es war frustrierend, aber es war nicht schockierend, leider. Und das ist ja das Frustrierende an der Sache. Das ist ja genau das, dass es eben nicht schockierend war, dass es erwartbar war, dass es irgendwie so... Ja, passiert halt. Und das war ja so die Reaktion. Es wurde ja irgendwie trotzdem noch Karneval gefeiert. Es gab irgendwie nichts in der Politik oder auch in der Justiz, was irgendwie signalisiert hat, hey, das ist wichtig. Und es ist ja auch immer, es wird natürlich total oft gemacht. Also weiß nicht, ob das jetzt was fürs Phrasenschwein ist, aber wenn man das umdrehen würde und es wären POCs gewesen, wäre sagen wir mal, arabischer Abstimmung gewesen, der neun Deutsche erschossen hätte. Das wäre das Ereignis der nächsten 10 Jahre gewesen. Ja. Es hätten neue Gesetze wären verabschiedet worden. Brennpunkt hier, Brennpunkt da. Und da war so, ja, du war ein Karneval, passt
ja, schon. Ja, ja. Und bei den Deutschen hätte man auch nicht gesagt, ja, wahrscheinlich ist es, habt ihr auch mit organisierter Kriminalität zu tun und daher kommen diese Morde.
Genau.
Und so. Das war ja das Perfide auch in Hanau, dass den Leuten einfach nicht geglaubt worden ist. Für mich als gebürtigen Frankfurter war das wirklich auch ein schockierendes Datum, das wirklich mein Leben auch verändert hat, meine Sicht auf die Bundesrepublik und auch meinen Willen, sich solidarisch zu zeigen, Leuten mit Vibrationshintergrund, ich sage immer Vibrationshintergrund gegenüber, das ist mir irgendwie wichtiger geworden als je zuvor, auch weil ich eben in Frankfurt in den späten 90er Jahren, Mitte der 90er Jahre, eine sehr diverse, offene Freundschaftskultur erleben durfte, wo wir wirklich dachten damals, also Rassismus, also inklusive der POC, die da in meinem Freundeskreis waren, das haben wir jetzt glücklicherweise hinter uns gelassen und so. Und da war Hanau für mich wirklich auch ein sehr, sehr harter Einschnitt. Wir haben das jetzt schon mehrfach erwähnt von Madani und möchten dieses Stückchen nochmal präsentieren. Eins der vom Text her wirklich eindringlicheren Stücke, wenn man sich die Musik anhört, trotzdem so ein bisschen partymäßig. Mhm. Warum das so ist, das erfahren wir gleich. Madani mit Dust, aber zunächst mal bei Goldstückli. Ahoi.
من که اینجا جا ندارم وقت حرفا ندارم تنها تا فردا بیدارم باز به من دلیل دادن دستام دیگه زور ندارن بعد از 30 سال در آلمان این موند برام یادگاری من که اینجا جا ندارم وقت حرفا ندارم تنها تا فردا بیدارم باز به من دلیل دادن دستام دیگه زور ندارم بعد از 30 سال در آلمان این موند برام یادگاری حالا دست برخسین بچه ها برخسین بچه ها دست 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 حالا دست برخسین بچه ها برخسین بچه ها اینجا جا ندارم وقت حرفا ندارم تنها تا فردا بیدارم باز به من دلیل دادن دستام دیگه زور ندارن بعد از 30 سال در آلمان این مود برام یادگاری من که اینجا جا ندارم وقت حرفا ندارم تنها تا فردا بیدارم باز به من دلیل سال در آلمان این مون برام
war Dust von Madani von ihrer neuen EP Bilingual, die vor 2 Wochen ungefähr erschienen ist. Ein großes Stück Musik, das wir beide, Vincent und ich, sehr abfeiern. Wir haben dich ja schon seit ein paar Monaten auf dem Schirm und freuen uns. Dust hatten wir auch schon vorgestellt im Goldstückli. Das Thema Rassismus, was du, Vincent, vorher noch angesprochen hast mit hier gibt es keinen Rassismus, da habe ich in einem Interview von dir gelesen, Madani, einen ganz anderen Aspekt, dass du gar nicht wusstest, was Rassismus ist und dass du dieses nicht gesehen, also dass quasi deine Mitschülerinnen und Mitschüler, die dich nicht gesehen haben oder immer fanden, du warst anders, anders behandelt haben und du hast das richtig persönlich genommen, weil du wusstest nicht, was Rassismus ist. Das ist krass, also das, ich habe das, ich habe Gänsehaut jetzt beim Erzählen, aber ich habe das noch nie so gehört oder gelesen.
Ja, ich glaube, es geht auch gar nicht darum, dass ich wusste natürlich, was Rassismus ist, aber dieser Alltagsrassismus, den man erfährt, ja. Also ich glaube, Alltagsrassismus ist für die meisten Menschen seit 2020, seit Black Lives Matter, seit Hanau ein Begriff. Es ist noch nicht so lange her, dass wir uns als Gesellschaft damit auseinandersetzen. Und deswegen, so als kleines Kind in Franken, hatte ich natürlich auch überhaupt keine Ahnung, was das irgendwie jetzt ist, warum Leute anders zu mir sind. Also weil es ist wirklich sehr, sehr selten vorgekommen, dass Leute gesagt haben, geh zurück in dein Land. So, das war sehr, das, also da war ich so, ja, okay, gut, das ist Rassismus, das konnte ich irgendwie abtun, das war halt dann so, ja, okay, die sind halt irgendwie doof, so. Aber dieses, du wirst, weiß ich nicht, Leute sagen dir, du bist hässlich, du wirst zu Sachen nicht eingeladen, du ziehst dich komisch an, so, da, ihr riecht komisch, weißt, also so diese sehr, die ja schon persönlich sind, die aber eben aus einem rassistischen Gedankengut kommen, die aus Vorurteilen irgendwie kommen. Das war total schwierig als Kind zu differenzieren und zu sehen, so, ah, es geht gar nicht um mich persönlich. Da sind einfach andere Sachen dahinter, auf die ich überhaupt keinen Einfluss habe und das ist überhaupt nicht meine Schuld. Und das, es stimmt, es ist alles okay so mit mir.
Ja. Ja. Jetzt hast du Dust veröffentlicht, ein Stück Musik, das eben auch nochmal deine Gefühle nach Hanau vertont. Wie wichtig war dir das, auch aus therapeutischer Sicht vielleicht, da nochmal drüber zu singen und nicht nur drüber zu sprechen im Freundinnenkreis?
Ja, es ist ein schönes Stichwort. Ich bezeichne die EP auch gerne mal als Therapie. Was heißt wichtig? Ich glaube, da schon wieder das Pferd, weißt du? da ist es wieder, das Pferd.
Du bist die Künstlerin, wir sind die Journalisten. Wir kommen immer von hinten ans Pferd ran.
Also da war es auch eher, also das sind ja Themen, mit denen man sich beschäftigt, die einen irgendwie, ja, die einen irgendwie emotionalisieren und dann setzt man sich irgendwie hin und schreibt irgendwas auf und oft setzt man sich ja auch nicht hin und schreibt einen Song über ein Thema. Also andere Leute machen das vielleicht, aber bei mir ist es tatsächlich so, ich schreibe dann was und dann sehe ich so, ah, das ist das gerade, was irgendwie aus mir raus möchte, das ist das gerade, was mich irgendwie beschäftigt. Und bei Dust war das auch so und da gab es auch ganz, ganz lange einfach nur diesen Chorus. Also was ist Chorus, ist eigentlich jetzt der Anfang. Monkey Angel, ich habe hier keinen Platz nach 30 Jahren in Deutschland, ist das, was ich irgendwie als Souvenir mitbekomme. So, sie haben mir wieder einen Grund gegeben dafür, die ganze Nacht allein wach zu bleiben. So, das kam schon sehr, sehr stark aus dieser Emotion nach Hanau. Aber alles andere, diese ganze Musik, die du auch angesprochen hast, die dann eher ja, fröhlich ist, das ist tatsächlich dann später im Studio entstanden, als ich dann gedacht habe, so, ja, okay, was möchte ich denn aber aussagen? Und ich wollte halt nicht schon wieder einen Song machen, der irgendwie melancholisch ist. Davon habe ich genug. Ich glaube, das ist so die restliche EP.
Ja, ja.
Sondern es war halt auch so, okay, aber nee, da fühle ich irgendwie Rebellion und das soll dann auch einfach nach vorne gehen. Und das soll irgendwie aussagen, so, hey, ja, so ist es. Es ist scheiße, aber wir sind nun mal hier. So.
Ja, es ist ja dieses Das-Ding ist ja scheinbar auch so eine Art Zuruf, der stattfindet, wenn die Party am Laufen ist und man möchte aber an der Seite eher sitzen bleiben und nicht mittanzen, dann ruft man Dust rein. Und wenn man diese beiden Aussagen jetzt miteinander verbindet, könnte man ja vermuten, dass es so eine Art Ermutigungshymne an diejenigen ist, die Farsi verstehen und dieses Hanau-Erlebnis eben auch als Schock erlebt haben und denen dann zu sagen, ja, das ist schrecklich und wir müssen die Augen aufhalten, aber wir dürfen auch nicht uns unsere Fröhlichkeit und unseren Willen zum Tanz nehmen lassen.
Voll. Also ich sag ja immer, ich glaube, in so einer Gesellschaft, die irgendwie designt ist, gegen dich zu arbeiten, ist Freude und Lebensfreude die größte Rebellion.
Ja, die mieseste Waffe, ja.
Ja, stimmt. Irgendwie auch so, finde ich, so eine aktuelle Frage von dir mit so, wie würde aktuelle iranische Popmusik klingen, wenn es die Revolution nicht gegeben hätte, Ende der 70er Jahre, ne? Ja. Ich meine, die 60er, 70er waren ja sehr lebhaft und sehr offen und sehr nach vorne gerichtet und so. Also stimmt das auch so ein bisschen, dass du dir so iranische Popmusik wünschen würdest, wie du sie machst?
Was heißt wünschen würde? Das ist nur ein Gedankenexperiment und es ist natürlich vollkommen anmaßend zu sagen, so würde sie sich anhören. Das ist einfach nur ein Gedankenspiel und es gibt ja auch iranische Popmusik. Es ist ja überhaupt nicht so. Es ist natürlich schwierig, was zu veröffentlichen, aber es gibt wahnsinnig viele KünstlerInnen, die im Untergrund agieren und die wahnsinnig tolle Musik machen. Es gibt Diaspora-KünstlerInnen. Also es ist ja nicht so, dass es keine Musikkultur gibt, aber es ist ja auch so, wie so ein bisschen wie Deutschland nach dem Zweiten Weltkrieg, wo eben auch wahnsinnig viele KünstlerInnen das Land verlassen haben. Mhm. Und da gab es ja schon so einen Break, wo man sagen kann, oh, da musste sich irgendwie, also ich weiß nicht, wenn ich sag mal so, die Popmusik hat sich halt irgendwie jetzt gerade vor 10 Jahren so ein bisschen gefangen. Aber davor war es ja auch, also ist ja vor allem Schlager irgendwie oder Voll. Vielleicht ein bisschen länger gefangen. Gut, aber es hat ein bisschen gedauert. Und es ist auch so ein bisschen asynchron teilweise irgendwie, dass da jetzt irgendwie Musikgenres, sag ich mal, jetzt irgendwie populär sind. Ja, die jetzt hier vielleicht nicht irgendwie die so contemporary irgendwie, sag ich mal, sind. Und was mich dann aber dazu gebracht hat, das zu überlegen, war, dass mir irgendwann aufgefallen ist, dass Reggaeton irgendwie total ähnlich klingt wie so iranische und kurdische Rhythmen, dieses dum, 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 dum. Ja, okay. Das ist ja total nah. Und dann dachte ich, das wäre total lustig, mal einen iranischen Reggaeton-Song zu machen. weil das wäre ja vielleicht wenn man das weiterdenkt, wenn das einfach alles so weitergelaufen wäre und Iran sich nicht komplett vom Westen irgendwie entkoppelt hätte, wäre das ja vielleicht jetzt total Standard, dass das irgendwie sich so in diese Richtung entwickelt hätte.
Ja, wer super. Weiß. Persischer Reggaeton oder Diaspora R&B.
Genau.
Call it as you like.
Diaspora R&B.
Wir haben ja jetzt also schon ein bisschen drüber geredet, ob dieser Song quasi auch als Mutmach-Titel für Leute, die Farsi sprechen, gedacht war. Hast du da auch Rückmeldungen bekommen vielleicht schon zu diesem Titel von Leuten, die den Text direkt verstanden haben, ohne sich ihn übersetzen lassen zu müssen wie wir?
Total, aber lustigerweise habe ich auch total viel Feedback bekommen von Leuten, die den Text nicht verstehen. Wobei man sagen muss, der ist auf YouTube ja auch, also und auf Social Media ist er auch übersetzt. Aber ich habe einfach super viel Feedback bekommen von Leuten, die überhaupt nichts mit dem Iran am Hut haben und überhaupt nicht Farsi sprechen, aber die halt gesagt haben so, ey, ich fühle den Song total und die Message ist mir total wichtig und die einfach trotzdem total damit connecten und das fand ich richtig, richtig interessant. Und was ich aber auch sehr viel bekomme, lustigerweise, sind Kinder fahren total auf den ab.
Aha.
Ich kriege total viele Videos von so kleinen Knirpsen, die einfach richtig feiern und da irgendwie drauf tanzen. Ich finde das richtig super.
Ah, sehr gut.
Wir haben über die EP jetzt schon ein bisschen gesprochen und über die einzelnen Songs. Du bist aber so ein Konzeptkopf. Also bei dir geschieht nichts zufällig, sondern alles hat hinter jeder Aktion steckt eine Idee. Und auch bei der EP kann man durchaus von so einer Konzeptplatte sprechen. Denn die fängt an mit dir als junger Person, die eben in Dust auch noch eine gewisse Wut verspürt. Und du entwickelst dich aber als Person oder als Charakter innerhalb dieser EP weiter, um dann am Ende der Platte als ältere Person mit dir in Kontakt zu treten. Also ist ja auch generationenübergreifend schon fast. Wie alt ist die Madani am Anfang der EP und wie alt ist die am Ende?
Gute Frage.
Freche Frage. Cheeky Windsong.
Am Anfang ist die 12 und dann ist die 21. Of course. Nein, am Anfang, ich würde sagen, ja schon, das ist eine sehr, sehr junge Stimme, die dann manchmal rauskommt. Also schon, ich würde sagen, so irgendwo meandert sie zwischen, keine Ahnung, 12 und 15. Und dann am Ende ist halt so ein bisschen das Ding, also am Ende bin es ich, wie ich heute bin, aber auch wie ich gerne wäre. Also so ein bisschen dieses zukünftige Ich, was man sich vielleicht manchmal irgendwie vorstellt, jetzt oute ich mich jetzt kompletter Hippie, aber es gibt ja irgendwie so Meditationen zum Beispiel, wo man sich vorstellt, so wenn man irgendwie total wütend ist oder wenn irgendwas passiert und man will eigentlich total ausrasten, dass man dann so versucht, Verbindung aufzunehmen so mit diesem Ich, was man einfach gerne hätte, so mit diesem Ich, wie man gerne wäre, was ein bisschen weiter ist, was einfach, ja, einfach diese Güte schon in sich hat. Und das war so ein bisschen das Bild, was ich im Kopf hatte, so wie würde ich gerne mit mir selber sprechen? Mhm. Also wie würde ich gerne mit mir umgehen? Was würde ich mir gerne sagen? Und es ist nicht unbedingt das, was ich in dem Moment verspüre, weil ich habe ja die Songs geschrieben jetzt so. Das sind natürlich immer noch Gedanken und Gefühle, die mir durch den Kopf und durchs Herz gehen. Aber das war so dieses so ja, dieses erleuchtete zukünftige Ich, das einfach so alles verstanden hat, was ja. ich natürlich nicht bin gerade so.
Ja, aber trotzdem, wir haben ja auch nochmal über das therapeutische Moment dieser Platte gesprochen und die Tatsache, dass du dich da selber auch vielleicht überraschst manchmal, wenn dann so ein Lied fertig ist und man sich das nochmal anhört und denkt so, oh, da musste ja offensichtlich was raus. Das ja. gab's schon auch während der Arbeit an dieser Platte.
Nee, total. Also deswegen, das, was du sagst mit dem Konzept, das ist total richtig, aber das ist irgendwie so der zweite Schritt. Also so die Musik, die kommt einfach erstmal. Also ich habe jetzt nicht gedacht, oh, ich brauche jetzt noch einen Song über bla bla bla, sondern die Songs sind erst mal entstanden. Und das Ding ist ja, Bilingual sollte ja eigentlich auch erst ein Album werden. Also es gibt auch viel, viel mehr Songs, die alle einfach nicht gut genug waren, finde ich, die dann geflogen sind. Und ich habe gesagt, ich mache halt lieber eine gute EP in meinen Augen, als jetzt irgendwie so eine Medium.
Ja. All Killer, No Filler, sagt man,
ja, genau.
Ich. Ja, ja.
Aber dann können wir diesen Selbsterleuchtungstrack, das ist der, wahrscheinlich der letzte Song, Fire,
ja,
auch mit zwei I,
ja,
wollen wir den uns mal anhören?
Ja, das ist eine sehr gute Idee.
Gut.
Fire von gut. Madani.
Zumindest einer versucht noch,
Ahoi.
Musik reinzubringen. Entschuldigung, ja. Ich hab die komplett reingelabert.
Ist gern geschehen.
Give it time, I see some, I know your fire is burning low. But you'll be fine, you'll be whole, you'll be okay.
Das war Fire von Madani, von ihrer immer noch sehr aktuellen und tollen EP Bilingual. Du hast zu dem Song auch so ein bisschen gesagt, dass du deine Herkunft gelernt hast zu umarmen. Also das Embracen nicht nur von deiner Heritage, also von deinem Erbe, sondern auch von deiner Sprache, weil du ja vorhin auch schon meintest, es fiel dir schwer, quasi Farsi zu sprechen draußen im Fränkischen. So, ne? Du wolltest ja auch nicht, dass deine Eltern Farsi reden, wenn ihr unterwegs seid, weil du wolltest nicht ausgelacht werden und hast dich geschämt für die Sprache. Was hat dich denn dazu bewogen oder wo kam das Umdenken, dass du gemerkt hast, ich muss meine Sprache embracen, umarmen?
Ich glaube, das kommt einfach mit dem, also es kam bei mir auf jeden Fall mit dem Älterwerden, das kam mit einem anderen Bewusstsein. Ich muss sagen, ich bin auch wahnsinnig deutsch aufgewachsen. Also ich hatte nur deutsche Freunde ganz, ganz lange. Ich war oft die einzige POC in Räumen. Und das hat sich erst so richtig Mitte 20 geändert. Und das hat sich auch erst geändert, als ich nach Berlin gezogen bin. Surprise, surprise. Und da einfach viel, viel mehr mich mit diesen ganzen Themen auseinandergesetzt habe. Ich glaube, es gab vor allem auch in der Uni, lustigerweise, gab es einen Kurs, das ist so eine richtig doofe Akademikerin-Antwort, aber es gab in der Uni einen Kurs, der um Orientalismus ging, wo ich erstmal verstanden habe, so, oh wow, diese ganzen Stereotype über den Orient an sich, den gibt's ja eigentlich überhaupt, die sind alles Fremdzuschreibungen und es war einfach so ein Gehirnexplosions-Emoji-Moment.
Alle haben Karl May geglaubt.
Ja, genau darum ging's. Und ich war so, wow, okay, krass. Und da seitdem, also dann war ich so richtig angefixt, so alle anderen saßen halt im Kurs und waren dann so, ja, passt schon, gell? Aber bei mir hat das so richtig was losgetreten. Ich habe dann irgendwie auch ganz, ganz viel zu dem Thema gelesen und mich immer mehr da irgendwie eingefuchst und irgendwann haben meine Freunde auch keine Ahnung, mich verarscht, weil ich immer es gab ganz viele Situationen, wo ich auf einmal Orientalismus gerufen habe, so in Songs oder Filmen, so auf einmal
Tourette-mäßig,
sieht man,
ne?
Ja, genau, ja, okay. Auf einmal sieht man es überall, wenn man es einmal gesehen hat, you can't unsee it, so.
Ja, ja, ja.
Und dann war ich so, wow, es war so wirklich wie so eine neue Welt irgendwie und dann seitdem habe ich mich da halt immer mehr irgendwie reingelesen, mich auch mit meiner eigenen Identität, meinen eigenen Stereotypen, also mit meinen eigenen Vorurteilen und was ich eigentlich so angenommen hatte, auseinandergesetzt, bis ich dann eben an diesen Punkt gekommen bin, wo ich verstanden habe, so, ich muss gar nichts, embracen, ich muss einfach nur sein. Also so, ich muss nicht die Iran-Expertin sein, aha, ich muss aber auch nicht die perfekte Deutsche sein. Ja. Ich kann einfach ich sein und einfach sagen, so, hey Leute, ja, ich habe iranische Herkunft, aber so.
Du musst dich auch nicht distanzieren von irgendwas, nee, das ist auch ganz wichtig.
Ich muss mich nicht distanzieren, ja, so, aber ich muss halt auch nicht irgendwie dann halt alles total, weil das ist, glaube ich, auch das, was so Second-Generation-Kids halt dann auch oft haben, dass sie sich schämen, dass ihre Sprache nicht perfekt ist. Also wenn sie dann sagen, so, ja, ich habe irgendwie iranische Abstammung, dass dann erwartet wird, dass sie perfekt irgendwie Farsi sprechen, dass sie irgendwie genau wissen, was in der Politik da irgendwie gerade passiert und sowas. Und wenn du das dann nicht weißt, dann hast du das Gefühl, dass du da irgendwie auch nicht genug bist.
Ja.
Und das waren so ganz, ganz viele Prozesse, die dann einfach darin gemündet sind, dass ich gesagt habe, so, nö, ich bin ich habe meine Erfahrungen. Es gibt ganz, ganz viele Leute auf der Welt, die ich dann halt auch das erste Mal so richtig kennengelernt habe, die sind genauso, die stehen auch irgendwie zwischen Stühlen und sind irgendwie alles und irgendwie nix. Und das ist voll okay.
In Deutschland sind sie die Ausländer in ihrer Heimat, sind sie die Deutschen.
Genau.
Was beim Iran natürlich auch nochmal ein bisschen spezieller ist, ist, dass viele türkische Freunde, die ich habe, zum Beispiel von mir dann doch manchmal beneidet werden, weil die so zwei Kulturkreise haben, die sie also so auch aktiv nutzen können. Mhm. Ne? Dann fahren sie halt mal nach Istanbul zu ihrem Onkel und sind da eine Weile und kommen wieder zurück. Das ist ja dann im Iran, mit dem Iran leider auch noch viel schwieriger. Also die würden ja die beide Heimaten verunmöglicht, so könnte man fast sagen.
Ja, also ich meine, es gibt natürlich, es gibt auch die iranischen Familien in Deutschland, die da jeden Sommer in den Iran fahren. Das ist schon möglich. Also so, es ist jetzt nicht, dass das nicht geht. Aber ich glaube, es ist so ein bisschen das Ding, dass es die Heimat der Eltern, so wie sie sie in Erinnerung haben, ja einfach faktisch nicht mehr gibt. Also du kannst, also das ist eher das Ding, das ist nicht die Reisefreiheit, sondern das ist eher so dieses, den Ort gibt's nicht mehr.
Ja, ja, ja.
Und das ist so das Schmerzvolle auch für viele. Ja. Deswegen ist mein Vater auch, ich glaube nur ein einziges Mal hat er sich dann irgendwie breittreten lassen und ist in den Iran gegangen, wurde dann auch direkt, irgendwas war richtig, richtiger Hassle, das hat ihm dann auch so, egal. Jedenfalls, das war der Grund, warum mein Vater auch ganz, ganz lange nicht in den Iran wollte, weil er gesagt hat, so, das ist nicht mein Land, das ist nicht mehr mein Land, was soll ich da?
Verständlich halt auch irgendwie leider. Wir haben jetzt ein bisschen auch über deine Familie gesprochen und auch schon erwähnt, dass deine Mutter ja Platz auf dieser EP gefunden hat. Wie war das für Sie? Ich kann mir vorstellen, dass deine Beschäftigung auch mit der Vergangenheit deiner Mutter bei ihr emotional auch was ausgelöst haben muss. Einfach festzustellen, dass die eigene Tochter das sieht, diesen Struggle sieht, erkannt hat und darüber Kunst macht. Ich kann mir vorstellen, dass es sehr berührend gewesen sein muss für deine Mama.
Ja, das war ganz süß, als ich ihr den Song das erste Mal gezeigt habe. Ich bin da auch so ganz komisch. Meine Schwester hat mich gezwungen, den meiner Mama zu zeigen, hat gesagt, weil sie hat ihr davon erzählt. Und dann meinte sie, und dann hat meine Mama gesagt, so, hey, du hast diesen Song. Ich so, ja. Und dann haben wir den zusammen, gehört. Ihr seht schon, wir sind richtig, reden richtig offen miteinander in dieser Familie. Dann haben wir den zusammen gehört, dann wurden so ein paar Tränchen verdrückt. Aber tatsächlich habe ich das Gefühl, dass diese Songs und auch Interviews, die ich über diese Songs gebe, quasi diese indirekte Unterhaltung mit meinen Eltern ermöglicht. Also weil die stalken mich natürlich irgendwie komplett auf Social Media, was ich immer wieder vergesse, bis ich dann irgendwie ein Album mit all meinen Social Media Posts von 2 Jahren zum Geburtstag einmal geschenkt bekommen.
Ausgedruckt.
Fotobuch. Fotobuch.
Ja, das ist der
Insta-Kanal in Buchform.
Aber auch so Stories, also richtig schlecht gescreenshottet, aber okay. Halt wirklich so alles, was ich je gepostet habe.
Sweet.
So, oh mein Gott. Ja, es ist sweet, aber gleichzeitig bin ich so, wow, okay, krass, habe ich irgendwas Komisches da mal?
Ich glaube, wir haben noch kein schöneres Bild in der gesamten Konferenz gehört für den Generationenkonflikt zwischen Jung und Alt.
You can't unsee.
Also wirklich ein tolles Bild.
Das Fotobuch mit Screenshots von den Insta-Stories.
Ja, Wahnsinn. Ja, aber es spricht für einen großen Stolz. Also das ist, Das macht man ja nicht, wenn man das nicht so geil findet, was die Tochter
macht. Nee, natürlich, die sind total stolz. Und wie gesagt, ich bin auch total froh, dass ich mich da so indirekt quasi ausdrücken kann und indirekt eben diese Gespräche führen kann durch die Songs. So, weil dann fragen sie, also das ist so das Ding, die fragen mich dann nicht, hey, warum hast du den Song geschrieben? Sondern die sagen dann, hey, kannst du uns den Songtext zuschicken oder so? Also das sind dann so indirekte Gespräche.
Aber das ist toll, weil das ist ja genau das, was unser Thema ist. Wir sind der Meinung, dass Popsongs als Vermittler existieren können zwischen 2 Generationen, als Türöffner für ein Gespräch, als eben auch so eine Themenvorgabe, wo man sagt, ja, ach so, dann lass uns doch darüber mal sprechen. Das funktioniert ja bei deiner Kunst zumindest mal innerhalb der Familie ganz gut. Ich glaube auch, dass es wirklich ein wichtiger Punkt wäre. Wir sind ja auch auf der Schiene unterwegs, dass wir einfordern von großen Radiostationen oder vielleicht auch von großen Plattenlabels, dass sie viel mehr auf Songs achten, die quasi zu so einer Art Vermittlung geeignet sind, weil das aus unserer Sicht wirklich zu so einer Verbesserung der Gesellschaft führen könnte. Wir sind nicht diejenigen, die sagen, wir brauchen diesen einen Protestsong. Wenn Nicole noch einmal ein bisschen Frieden singt, dann hört Wladimir Putin auf mit dem Krieg und so. Das glauben wir nicht. Aber wir glauben, dass wenn zum Beispiel bei Radiostationen, die immer noch In the Air Tonight von Phil Collins spielen, wenn da dauernd queer-feministische Positionen laufen, dann checken eben auch die Leute, die ein bisschen älter sind als 50 oder 60, dass die Liebe ist. Egal, ob jetzt Mann und Frau quasi miteinander verliebt sind oder gleichgeschlechtliche Liebe oder non-binary love, so, it's all the same. Und das ist, glaube ich, was, wozu Popmusik beitragen kann. Würdest du das unterschreiben, diese Theorie, oder findest du, also du bist ja auch vom Fach sozusagen?
Total. Ich würde das tatsächlich unterschreiben in dem Sinne, dass ich glaube, dass auch wahnsinnig viele junge Menschen sich ja durch Social Media politisiert haben. Also dass dadurch, dass du Zugriff hast zu gewissen Content und immer wieder siehst, keine Ahnung, hey, also du siehst alle möglichen Körper, du siehst alle möglichen Standpunkte, du siehst irgendwie Aktivistinnen ihre Sachen machen, ihre Messages verbreiten, und der Algorithmus kann gut funktionieren in dem Sinne, dass du halt positive Messages irgendwie bekommst und dich irgendwie auch mit gewissen Sachen dann halt beschallen lassen kannst, die dir tatsächlich irgendwie gut tun, die irgendwie gut sind, und das ist natürlich aber auch auf der negativen Seite auch möglich mit irgendwelchen Hassbotschaften. Das wissen wir alle, dass man dann irgendwie komische algorithmische Gefilde kommt. Aber so an sich ist Instagram, glaube ich, total, oder Social Media an sich und jetzt TikTok, total wichtig dafür, dass sich irgendwie alle connecten und halt irgendwie sehen, so, ah, die machen das irgendwie auch, hey, keine Ahnung, die lässt ihren Bauch irgendwie raushängen und hat jetzt eben nicht irgendwie die perfekte Figur, die erfundene perfekte Figur. Und je mehr man das sieht, desto mehr hat man das Gefühl, so, ah, okay, desto normaler wird das. Und ich glaube, bei der Popmusik, und weil halt eben dann ältere Generationen einen anderen Umgang mit Social Media haben oder irgendwie generell einen anderen Umgang haben mit solchen Themen und einfach dem nicht ausgesetzt werden, kann Popmusik und vor allem eben dann Mainstream-Sender, sag ich mal, also wenn da, keine Ahnung, wenn irgendwie ProSieben und diese ganzen Fernsehstationen oder wenn große Radiosender anfangen würden, diese Musik zu spielen und Leute diese Message immer und immer wieder hören würden, ich glaube schon, dass das einfach was auslösen kann, einfach durch Wiederholung.
Ja, und bei den großen Labels ist es ja dann auch so, dass es immer noch viel mehr zählt, dass da viele Follower da sind oder dass man absehen kann, dass man viele Platten verkauft, als dass man sagt, ach komm, hier ist ein Inhalt, der vielleicht hörenswert ist. Also das geht ja leider auch ein bisschen verloren. Und da sehen wir auch durchaus die großen Labels in Verantwortung. Jetzt hast du gerade ProSieben erwähnt, da habe ich letztens irgendeine Serie geguckt und was kommt im Werbeblock? Eine Werbung für die neue Freiwild-Platte. Da ist dann irgendwie klar, wir haben so, das ist scheißegal, ob das eine Nazi die Band ist oder war oder
aber
auch mal darüber diskutieren muss.
Das Album sein.
Ja. Gib mir die 5 Euro wieder zurück, ist geil. Nein, aber also ich meine, das ist schon irgendwie erstaunlich und jetzt haben wir über Social Media auch schon kurz gesprochen, das ist ja ein Thema, das man hier auch nicht unterschlagen darf. Es ist eins, zu dem ich merke, dass meine Position zum Bespielen von TikTok und Instagram, was wir natürlich machen für den Podcast und so, die wird immer schwieriger. Jetzt merkt man auch so, diese ganzen Plattformen sind von irgendwelchen Broligarchs quasi unter Kontrolle, die auch sofort sagen, wenn der Faschismus in Amerika losgeht, ja klar, warum denn nicht? Warum denn nicht irgendwie Menschenrechte streichen und nichts mehr kontrollieren und so? Das heißt, wir haben immer weniger Bock, da mitzumachen. Wie ist es bei dir? Bist du quasi, weil du ja eine andere Generation bist und es vielleicht mehr gewöhnt, bist du da im Flow und sagst, wir gucken mal, wie das weitergeht oder wie ist dein Gefühl da momentan?
Also ich weiß nicht, ich glaube, da fragst du die Falsche. Also ich würde am liebsten mein komplettes Social Media löschen und mich irgendwo in den Wald setzen. So. Also
mit dem Handy.
Nee, das lasse ich zu Hause.
Ja, gut.
Also klar, also ich musste es ja irgendwie machen und es ist ja auch gut, wie gesagt, also es kann auch etwas sehr, sehr Tolles sein. Und ich finde, das Social Media ist ja auch irgendwie demokratisieren. Also so, das ist ja auch, es ist. Hat alles Gute sein und Schlechte sein. Aber so an sich ist es ja erstmal nur ein Tool. Was damit gemacht wird, ist dann halt, das sind halt dann die Menschen, die dahinter stehen. Oder das sind die Menschen, die den Content pushen. Oder das sind die Menschen, die den Content machen. Aber Social Media an sich ist erstmal neutral, so würde ich sagen. Und es gibt natürlich irgendwie den Vorteil, dass ich da über Social Media sehr viel direkter mit Leuten in Kontakt treten kann. Also früher warst du halt angewiesen auf irgendwelche Interviews oder sonst was, damit du erzählen kannst, was hast du dir bei irgendeinem Song zum Beispiel gedacht. Jetzt kann ich ja auch einfach ein Reel machen und sagen, hey Leute, das und das habe ich mir dabei gedacht. Und Leute können, die das interessiert, können das irgendwie anschauen. Und das ist ja total super. Und das mache ich auch gerne. Aber ich glaube, dass worum es eben oft geht, dieses mehr und mehr FollowerInnen zu generieren, das passiert halt oft durch irgendwie Content, der halt in Anführungsstrichen gut funktioniert. Mhm. So, der irgendwie unterhaltsam ist, der irgendwie keine Ahnung was ist. Und da geht's halt bei mir schon in so eine Richtung, wo ich sage, so, das ist einfach nicht mein Ding, da muss ich mich irgendwie verstellen. Ich habe da ehrlich gesagt auch keinen Bock drauf und ich habe mich mittlerweile damit abgefunden, jetzt muss mein Label weghören, dass ich auch mit dem, was ich bereit bin, da reinzugeben, auch einfach nur ein gewisses Level erreichen werde, ist einfach so.
Aber das ist ja bei deiner Musik eigentlich auch so. Also ich habe das Gefühl, wenn ich deine EP höre, dass da durchaus eine Entscheidung gegen den großen Pop-Entwurf getroffen wurde.
Nennst du mich jetzt experimentell, ja?
Nein, ich nenne dich Künstlerin. Ich nenne dich Künstlerin und nicht Popperin.
Also tatsächlich das Einzige, was ich mir für diese EP vorgenommen hatte, war, dass ich etwas dabei fühlen möchte. So, ich möchte bei den Songs irgendwas fühlen und ich möchte das so machen, dass ich das gut finde und ich mir auch anhören kann. Und das ist vielleicht irgendwie jetzt ein weirdes Statement, aber ich höre mir die EP auch echt gerne an.
Oh, okay.
Ja. So, und das ist bei den anderen, also das ist bei meinen vorherigen Songs, die haben dann irgendwann so ein Ablaufdatum, wo ich dachte, ich habe das jetzt so oft, ja, Halbwertszeit. Und ich habe das jetzt so oft gehört, das ist meistens schon bei Release so, weil du hast den schon so oft gehört, dann beim Mixen und dann beim Mastern und dann im Studio oder also so. Das war jetzt die falsche Reihenfolge, aber ihr wisst schon.
Ja, die Expertin.
Erstaunlich, dass das alles gut geklappt hat.
Ja, voll. Nö, ich schreibe den dann auch am Ende erst, nachdem es gemastert ist.
Aber so hört sich's auch an. Also ich finde.
Nein, nicht das.
Zu dem davor. Also ich finde schon, das, was du gemacht hast, bist du bilingual. Wirkt so ein bisschen wie Fingerübung, da sind auch geile Songs dabei, geile Hits, aber wenn man jetzt diese EP hört, die man wirklich am Stück hören kann und hören muss, dann merkt man schon so, aha, das ist die Ansage von Madani. Und das davor war wirklich so ein bisschen Aufwärmübung.
Ja.
So fühlt sich jetzt an.
Ja,
so
mir fällt gerade ein zu den zwei I. Man sagt ja, there's no I in Team. Ja, aber man hat zwei Eyes bei Madani. Das ist eigentlich eine schizophrene Platte auch ein bisschen vielleicht.
Es ist total eine schizophrene Platte. Ja.
Schizophren mit zwei I auch.
Schizophren.
Ach so, ja.
Nee, weil es ist ja, aber das stimmt ja total, weil es ist ja das Jüngere, also das sind ja, das ist ja diese jüngere Stimme und diese ältere Stimme, die dann irgendwie so ein bisschen battlen manchmal.
Siehst du? Also,
total, wow, guck mal.
Also, du bist
halt
gerade
erst aufgefallen.
Ist mir gerade erst aufgefallen, wow. Aber du bist so ein Konzeptkopf, dass ich dir nicht glaube, dass du das jetzt gerade erst gemerkt
hast. Das Schizophren hat es jetzt noch niemand genannt.
Okay.
Pathologisiert hat das jetzt noch keiner. Oh. Klar, also dieser Gedanke, dass das irgendwie diese beiden Stimmen sind, die da, das voll. Das ist bestimmt von irgendeiner Memo 2021 schon drauf, ja.
Madani, ich habe einen Song mitgebracht, den ich dir vorspielen möchte von Bulgarian Car Trader. Mhm. Das ist ein Künstler, der Daniel Stoyanov heißt. Nee, und der passt ganz gut zu deiner Philosophie, finde ich, weil auch er mit seiner 2021-22 veröffentlichten Platte Motor Songs eine komplett genrefreie Platte gemacht hat, auf der auch ein Song drauf ist, der Bullet heißt und der die gesamte Lebensgeschichte des Künstlers nochmal nacherzählt. Ist ein 8,5-Minuten-Track, der dadurch besticht, dass die ganze Zeit nur so Spoken-Word-mäßig erzählt wird, wie eine Kugel fliegt über den Balkan, wo er herkommt, bis nach Deutschland. Im Bandnamen Bulgarian Car Trader versucht er auch sozusagen antirassistisch zu arbeiten und diese Stereotype...
Weil ich habe nur deswegen gerade geguckt, nicht wegen dem Song, sondern ich war so Bulgarian Car Trader. Interesting. Ja.
Nee, er möchte halt mit diesem Projektnamen eben auch die bulgarischen Autohändler aus so einer Ecke rausziehen, die vorurteilsbehaftet ist, weil er meint, er hat mit bulgarischen Autohändlern einfach eine wahnsinnig gute Zeit gehabt und hat da auch mal auf so einem Hof gearbeitet und so. Naja, also das ist ja vielleicht auch eine Geschichte, die man nicht allzu oft hört. Und der hat jetzt eben ein neues Stück Musik im Gepäck und das möchte ich dir vorspielen, weil es eben auch eins ist, dass so eine gewisse Sensibilität auf die Platte bringt und weil er es auch schafft, sozusagen... sehr intim zu arbeiten am Anfang dieses Stückes. Wir hören einfach mal rein, dann verstehst du, glaube ich, was die Parallele vielleicht ist. Bulgarian Car Trader mit Re-Virginize bei Goldstückli Ahoi.
Eternally free, eternally young. With every step I take, returning eternally.
Trailer mit Re-Virginize. Wahnsinn, oder? Wie der die Phrasierungen wechselt und wie er es auch eben schafft, Popmusik zu machen, ohne sich dem Pop zu ergeben. Weißt du, was ich meine? Es ist alles so checkermäßig. Es ist Popmusik für MusikerInnen, habe ich das Gefühl, weil man immer eine besondere Wendung erfährt. Das finde ich, das ist schon eine Parallele von dir zu Bulgarian Car Trader.
Ja, das ist auch so ein bisschen ADHS-Pop.
Vielleicht,
so.
Ja.
so für wenig. Ja, ich hätte jetzt am Anfang dachte ich so, ja, irgendwie so zwischen Kings of Convenience und The Streets oder so. Da merkt man auch meine richtigen Millennial-Referenzen hier gerade.
Aber es sind gute zwei Referenzen.
Wir kennen die auch noch. Ja.
Aber voll, nee, so dieses mit diesen. Das ist dann einfach diese verschiedenen Phrasierungen. Das ist halt so das Ding. So hören sich meine Demos halt an. Oder so ja. Hören sich dann so die, wenn du aus dem Studio rausgehst und so, dann mal hier probieren und irgendwie da und mal so ein paar irgendwie Toplines ausprobieren. Aber ich finde das einfach, ich finde das total nice, das dann halt einfach durchzuziehen und so sagen, so, ne, mach ich jetzt.
Ja, genau. Das finde ich nämlich auch geil zu sagen. Ich habe jetzt, eigentlich braucht man zwei Phrasierungen, eine für die Strophe und eine für den Chorus. Und dann, wenn das quasi das Instrumental weiterläuft, dann braucht man keine dritte, sondern nur, falls ein C-Teil kommt oder so.
Genau.
Und er macht aber mit seinem Gesang einfach vier Teile auf ein Instrument drauf und gibt keinen Fick, ob das Leute checken oder nicht. Das finde ich wirklich sehr, sehr gut. Das ist was mir in Bulgarian Car Trader schon immer gefallen hat. Wer die EP noch nicht kennt, die LP, Motor Songs, die vor drei Jahren mittlerweile erschienen ist, unbedingt nochmal draufhören. 2022 meine Lieblingsplatte mit Abstand, weil die auch in jedes Lied ein anderes Genre aufmacht. Und man kann sich freuen auf Herbst. Da wird es neues Material geben von Daniel Stoyanov, better known as Bulgarian Car Trader. Den kennt man vielleicht, also man hat Melodien von ihm auch schon gehört, wenn man ihn nicht kennt, weil er zum Beispiel für Zukunft Pink von Peter Fox die Chöre geschrieben hat.
Ach was.
Und für den einen oder anderen Peter Fox-Hit auch die Chorusse. Ja. Also er ist so einer, der im Hintergrund...
Chorusi.
Nee, Adrian ist der einzige richtige geil. Plural, den ich heute gelernt habe. Bleibt geil.
Auch sehr gut, der Herbst, den du angesprochen hast, weil letzten Herbst kam seine EP raus, Soul is the Prize. Und die Tour, die er dann bespielen wird, jetzt im Herbst zum neuen Album, nennt sich dann auch Soulgaria Tour, ne?
Ah, sehr gut.
Ja. Schönes Wortspiel.
Ich bin ja immer für ein gutes Wortspiel zu haben.
Ja, oder?
Ja. Wofür ich immer zu haben bin, sind professionelle MitarbeiterInnen hier. Das muss man auch mal sagen an dieser Stelle. Sind wir im Rahmen der Republika professionellst betreut worden mit einer wirklich, also ich habe mich sehr sicher gefühlt, einem Moment des Alarms. Ich hatte nicht einmal
dann
das Gefühl.
Dann möchte ich da auch nochmal sagen, der korrekte Plural wäre Chorin.
Koren! Oh. Dankeschön. Gut,
vielen Dank. Wir wieder beim sind, ja.
Unser DJ ist auch Deutschlehrer.
Und vor allen Dingen hat er auch so Zettel dabei, die man sonst nur kennt, quasi von so Boxkämpfen oder wenn die Jury sozusagen was bewertet.
Ja, wir haben gerade die 10 gezeigt.
Nein,
bekommen.
Das war die 5, Uli.
Wir müssen
ein bisschen spulen. Genau.
Die Zeit rennt. Nee,
die steht nämlich für 5 Minuten noch.
Die Wertung nimmt ab. Vorhin war es noch eine 10, jetzt ist leider nur noch eine 5.
Aber auch
sorry,
guter
Leute.
Grund, Schluss zu machen, dann wahrscheinlich.
Aber ich fand, die Zeit verging wie im Flug.
Ja,
die Brandpanik von vorhin ist verflogen.
Es gibt noch ein Thema, was ich überhaupt nicht so richtig gecheckt habe. Also ich hab das Gefühl, ich habe deine Kunst sehr, sehr gut verstanden oder zumindest ein Gefühl dafür bekommen, was du mit deinen Sachen machen möchtest. Ich habe von dem Konzeptkopf gesprochen, den du hast und eben auch davon, dass du besondere Live-Shows anbietest. Jetzt ist im Rahmen deiner Live-Show auch eine japanische Fesselkunst quasi mit verarbeitet worden. Aha. Wie bist du denn dazu gekommen?
Ja, das ist ja auch in den Videos schon drin. Hast du dir den nicht
angeschaut? Ja, doch schon, aber trotzdem ist mir, fragt man sich ja, wie kommt man auf japanische Fesselkunst als drittes Element neben Breakdance und Graffiti?
Das ist eine sehr gute Frage. Also ich finde, dass Shibari, heißt es übrigens, hat einfach sehr, sehr gut dieses Gefühl dargestellt. Also da wirst du ja gefesselt, Überraschung. Und es hat, finde ich, etwas sehr Vulnerables, also so, man fühlt sich sehr ausgeliefert und du kannst ja irgendwie nichts machen. Du bist da irgendwie verknotet, kannst deine Hände nicht benutzen, deine Beine sind vielleicht auch gefesselt, du kannst ja nicht irgendwie weglaufen. Also es ist so ein sehr krasses Gefühl des Ausgeliefertseins.
Hat auch viel mit Vertrauen zu tun.
Das ist halt das Ding. Ich finde, das, was diese Bilder zu sehen in einem auslöst und wofür sie auch in den Videos und auf der Bühne metaphorisch eingesetzt wurden, nämlich ein Gefühl der Beklemmung, ein Gefühl des Ausgeliefertseins, ein Gefühl der Einengung, ist eigentlich total gegensätzlich zu dem, was die Person, die gefesselt wird, in dem Moment erlebt oder spürt. Weil da geht es ja sehr auch um sich der Situation ergeben. Das kann etwas sehr, sehr Meditatives haben. Ein Akzeptieren der Situation, das ist etwas sehr, sehr Schönes und hat eben sehr, sehr viel mit Vertrauen zu tun. Also, dass du dich überhaupt in diese Situation freiwillig begibst.
Ja, ja.
Das ist für mich so ein Paradox, was aber gerne auch so stehen bleibt.
Aber ich finde es ganz geil, dass du halt quasi jetzt eine Live-Show gespielt hast, wo du sagst, ich habe jetzt noch 2 Plätze frei auf der Bühne, aber da kommt jetzt nicht der Basser und der Gitarrist mit oder so, der Schlagzeuger, kommen einfach 2 Shibari-KünstlerInnen und geknüpft.
Das ist doch interessant, oder?
Ja, es ist super interessant.
Ja, next level.
Aber, und ich bin jetzt auch froh, dass wir noch mal kurz drüber gesprochen haben, weil ich jetzt ein bisschen besser zumindest verstehe. Eine kurze Frage können wir noch stellen, und zwar, was ist jetzt der Plan für die nächsten Wochen und Monate?
Mich in den Wald setzen.
Ja, gute Idee.
Mein Handy weglegen.
Ich glaube, es ist echt eine gute Idee. Ja, gut, vielleicht auch als Abschluss, für die Abschlusskundgebung, vielleicht kann Markus Becke da die Leute einfach nochmal auffordern dazu, mit Johnny Holzer zusammen, dass die alle in den Wald gehen und das Telefon ausmachen.
Ohne Handy.
Und dann aber mit verschiedenen Generationen, mit die Oma mitnehmen in den Wald.
Ja, das ist mal ein Nachschuss für die Republika, würde ich sagen. Apropos, wir sind am Ende unserer Zeit angelangt.
Ja.
Wir bedanken uns sehr bei dir, Madani, dass du bei uns warst.
Danke für die Einladung.
Es war
schön.
Ein inneres Blumenpflücken.
Oh, das sag ich immer.
Das sagst du auch
ja,
immer?
Ja, wirklich.
Okay, gut, dann sagen wir uns beide.
Ja, das ist schön. Das hast du noch eine Parallele gefunden.
Ja, dann pflücken wir zusammen Blumen.
Ist doch schön.
Wir bedanken uns auch herzlich bei der Republika, dass wir hier
toll
sein durften.
Danke
mit unserem Goldstückli-Podcast. Und liked uns, teilt uns, erzählt es allen, die ihr kennt oder noch nicht kennt. Wir würden uns freuen.
Und hört einfach queer, feministisch, lesbischen Punk mit eurer Oma. Das ist auch wichtig.
Ja,
um das Thema Generationen nochmal unterzubringen.
Es darf aber auch der Opa sein.
Ja. Ne? Vielen Dank fürs
vielleicht
Kommen.
Ganz wichtiger.
Und vielleicht bis zum nächsten Mal. Ciao, sagen der Winson und der Uli.
Ciao und Madani.
Und Madani. Bye, bye.
Bye, bye.
Goldstückli. 6 Songs. 24 Karat. Ein Podcast. Der Nummer 1 Podcast unter Goldfischen, Goldhamstern und Golden Retriever mit Uli und Vincent.
Lad ihn dir herunter und dann hör ihn dir an. Den Podcast mit dem Vincent und dem Uling Mann. Mit den neuen Songs kommen sie um die Ecke. Die neuen Songs, die sie für euch checken. They call it the gold, they call it the gold, Goldstückli. The gold, Goldstückli.